So, das war laut. Wie geht's euch in dieser turbulenten Zeit? Ich muss euch gestehen, Hamsterkäufe, habt ihr das gemacht? Echt nett. Ich habe 15 kleine Hamster daheim, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Im Zoogeschäft haben die mich auch blöd angeguckt, aber irgendwie... Also es ist eigentlich schrecklich und schockierend, muss ich sagen. Wenn ich gucke, wir machen freitags und samstags eigentlich so unsere Wocheneinkäufe. Also wenn wir freitags einkaufen, ist der Wagen immer voll. Fünfköpfige Familie. Und am Freitag ging es noch. Ein Bekannter von mir, der arbeitet bei uns in Reiskirchen im Aldi und der sagt, irre, die Leute haben sie nicht mehr alle. Gestern war nochmal Faye losgezogen, um nochmal so Kleinigkeiten, was wir vergessen haben, zu holen. Sie kam und kam nicht wieder, weil sie zwischen Reiskirchen und Busseckingen herfahren musste, um zu gucken, wo sie noch ein bisschen was kriegt. Weil die Regale waren leer, keine Nudeln, kein Reis. Also den Reis, den sie gekauft hatte, der hatte irgendwie so eine Packung Beutelreis weit über 1,50 gekostet, was weitaus günstiger sein sollte, sagte sie. Und dann merkte ich selbst eigentlich, als ich so Nachrichten las, oft hier auf dem Handy die App vom HR, vom Hessischen Rundfunk, um zu lesen, was denn so los ist. Und dann Gießen, Corona-Fall, Wetzlar, Corona-Fall, Frankfurt jetzt Corona-Fall. Und ich lag gestern Abend im Bett und sag, Gott, das kann doch so nicht sein. Und dann dachte ich mir so, okay, du predigst morgen, es geht eigentlich heute um Lukas 15, nur für die schon mal Bescheid wissen, um den guten Hirten, um den Hirten, der die Schafe zurücklässt, um einen nachzufolgen. Dann dachte ich, wie passt das denn? Und dann dachte ich mir, okay, auf was schaust du denn als erstes? Und dann fiel mir auf, dass ich die ganze Woche, wurden die News, das ist ja auch, du kommst ja nicht drum rum, egal was du anmachst oder aufmachst, Corona. Also die Männer ohne uns, ich kriege eigentlich immer Bierdurst, wenn ich das höre. Aber ich dachte mir so, das kann nicht sein. Und dann ist mir aufgefallen, dass du eigentlich die Woche mehr Nachrichten gelesen hast, als in die Bibel geschaut. Also, weil, wenn du es mal zusammen addierst, ich schätze mal, dass es so ist, da guckst du mal 2 Minuten rein und dann eine Stunde später nochmal irgendwie was Neues, dann denke ich mir eigentlich, nee. Ich habe mir gestern Abend beschlossen, im Bett, als ich lag, Gott, ich möchte jetzt für mich eine neue Herausforderung machen. Ich möchte mehr Bibel lesen als Nachrichten. Heißt für mich, jedes Mal, wenn das Verlangen kommt, ich mache das Handy an und will Nachrichten gucken oder was es so gibt, gell? Das ist beim iPhone auch ganz praktisch, du musst nur einmal nach rechts wischen, dann kriegst du alle News. Dachte ich mir, okay, machst du als erstes die Bibel-App an. Liest du erst Bibel, mehr Verse, als du Nachrichten liest, sodass du halt dich mehr auf Gott konzentrierst. Klar ist es vielleicht erschreckend und die Leute haben ein bisschen Angst. Was kommt auf uns zu? Ich weiß auch, was auf mich zukommt. Und das ist die Ewigkeit und das ist Gott und das ist Jesus. Weil er mit mir lebt, mich beschützt und mich bewahrt. Und wenn ich in Lukas 15 jetzt reingucke, ich lese euch das mal vor, von Vers 4 bis Vers 6. Stellt euch vor, der Prediger hat heute die Bibel vergessen. Gott sei Dank habe ich mein Handy. Angenommen, einer von uns hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht 99 in der Steppe zurück und geht dem Verloren nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Dachte ich mir, ja, was will Jesus damit sagen eigentlich? Das klingt schön, die sich mit Schafe auskennen. Also ich kenne mich mit Schafe nicht aus, außer dass ich ab und zu mal Baumwolle trage oder sowas. Aber ich mache das oft, wenn ich einen Absatz oder eine Passage aus der Bibel habe, springe ich immer so 3, 4 Verse mal nach vorne. Das habe ich mir so angewöhnt, und da mal zu lesen, was gibt es dort. Und da finden wir eigentlich die Situation, wo Jesus gerade das sagt, dieses Gleichnis. Das ist von Vers 2 an. Der Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört, dass dieser Mensch, also Jesus, sich mit den Sündern abgibt und isst sogar mit ihnen. Also, Jesus hatte sich, wie immer mal, hier mit den Zolleintreibern da, mit dem Abschaum des Abschaums zusammengetan, aus dem jüdischen Volk quasi. Und isst mit denen. Und die Religiösen, was machen die? Spinnt der, mit diesen Leuten zusammen zu sein? Und dann sagt er, ja, wenn ein Hirte 99 Schafe hat, oder 100 Schafe hat er gesagt, und eins kommt ihm abhanden, geht er dem einen nach und lässt die 99 zurück. Da ist mir aufgefallen, ich, aus meinem Leben kann ich sagen, ich war das eine Schaf. Oder ich bin das eine Schaf. Gott hat alles zurückgelassen und ist mir hinterhergegangen. Genauso wie er das für euch tut. Oder für dich, jeden Einzelnen. Dieser heilige Gott, das muss man sich überlegen. Für mich war das damals nicht so, dass Gott irgendwie so eine Heiligkeit hatte. Sondern mir wurde dann irgendwann klar, es gibt einen Gott und Jesus. Aber wenn man groß wird, da habt ihr mir ein bisschen was voraus, muss ich sagen. Die, ich sag mal, im Glauben erzogen wurden, ich wollte fast sagen, christlich erzogen wurden, im Glauben erzogen wurden, dass wir Gott als Heiligkeit sehen. Mir fehlt es oft heutzutage in anderen Bereichen, auch oft im charismatischen Bereich, dass so ein bisschen diese Heiligkeit Gottes, dieser Respekt vor Gott, ein bisschen niedrig gehalten wird. Jesus ist gekommen, um uns zu begegnen als Mensch. Und wer zum Beispiel die Hütte kennt, da finde ich das ganz gut, da sagt ja dieser McKenzie, die Hauptrolle da hat, er sagt ja dann klipp und klar, Jesus, der ist so, also er ist ja voller Hass auf Gott, dieser Typ. Aber er sagt zu Jesus, mit dir komme ich irgendwie zurecht. Und sobald er bei Gott ist, haut der Gott einen Vorwurf nach dem anderen raus und beschimpft ihn quasi. Und er sagt, in diesem Buch sagt dann Jesus eine Sache. Ja, ich bin Mensch. Deshalb fühlt er sich, dieser McKenzie, ganz nah an Jesus, weil er Mensch ist, weil Gott Mensch wurde. Und das ist für mich auch so, also ich habe Jesus kennengelernt, der mich befreit hat. Und den Vater, den musste ich und muss ich immer wieder neu kennenlernen. Dieser heilige Gott, diese Heiligkeit, auch, ja, wir können, es ist nicht zwischen Gott und uns. Wir können ihm, ich sag mal so, wie ein kleines Kind auf dem Schoß krabbeln und freuen uns, dass wir bei ihm sind. Trotzdem ist da irgendwas zwischen einem, oder? Kennt ihr das? Eigentlich ist da nichts. Glaubt mir, da ist nichts zwischen einem. Wir projizieren auf unsere Erfahrung, auf unser Weltbild, auf unseren Bild wie, ich sag mal ganz krass, der erste Mann, der uns im Leben ist, jetzt egal, ob du männlich oder weiblich bist, der erste Mann, der dir im Leben quasi begegnet, gut oder schlecht, der prägt für die Zukunft dein Gottesbild. Hast du einen liebenvollen Vater? Wenn ich vergleiche Faiths Vater oder mein Vater, man kann sie vergleichen, sind verschieden. Ich habe heute ein super Verhältnis mit meinem Vater, es steht auch nichts zwischen uns, aber wenn ich das nur mal vergleiche, was ich als Kind erleben musste und was sie als Kind erlebt hat. Das sind Welten. Und das prägt einen, auch im Vertrauen auf Männer und auf Gott dann später. Aber dieser heilige Gott, ich habe mir überlegt, was ist heilig? Die Bibel spricht ja selbst, dass wir Gläubige heilig sind, oder? Ja, selbst Korinth. Seid ihr besser als die Korinther? Ich schätze mal, ja. Weltlich gesehen. Einer schüttelt den Kopf. Ist ja egal, wollen wir nicht vergleichen. Aber selbst die Korinther, die zu der damaligen Zeit, wenn man die Gemeinden, die in der Bibel stehen, eigentlich so die Schlimmen waren, die werden als heilig bezeichnet. Das ist ein neuer Status durch Jesus, den wir gekriegt haben. Und heilig ist ja sowas, man kann es ja übersetzen, anders, ausgesondert. Aber man kann es aus dem Wurzel des Wortes eigentlich auch noch anders da bezeichnen, sondern schrecklich anders zu sein. Also, heilig, der heilige Gott, dieser schrecklich andere Gott. Schrecklich anders. Ich wette, wir haben alle schon mal versucht, Gott in irgendeine Form zu pressen und zu sagen, so funktioniert er, ich habe ihn verstanden. Oder? Sicherlich, in Situationen. Mir passiert das bald fast jeden Tag. Boah, jetzt habe ich das verstanden. Das ist keine Sekunde rum, da zeigt er mir. Das Bild, was ich dann immer kriege, ist, wir sind hier, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier in dem Raum, und jeder ist unterschiedlich, komplett unterschiedlich als der andere. Und trotzdem sind wir alle nach Gottes Ebenbild geschaffen. Schrecklich anders zu sein. Schrecklich ist jetzt nicht hier böse schrecklich, sondern als Formulierung total, ich finde im Deutschen kein anderes Wort, also komplett anders dazu sein, als wir uns das weltlich vorstellen können. Gott ist Liebe. Er ist so eine andere schreckliche Liebe, als die wir überhaupt kennen. Schrecklich hier bitte positiv sehen. Ja, es ist nichts Schlimmes. Gottes Liebe ist komplett anders, ja, als wir uns vorstellen. Verliebt sein. Wenn ich meine Töchter angucke, die Jamie, deshalb sind sie heute nicht da, die ist krank. Die lag gestern wie so ein Häufchen Elend auf dem Sofa. Und ich gucke sie an und denke so, ach, jetzt ist mein Vaterherz aus. Und dann kommt so dieses, ach, dieses auch so verliebt sein in sein Kind. Ich kann mir nur nahe vorstellen, wie das für Gott ist. Und trotzdem ist es komplett anders da. Wir können es weltlich nicht verstehen, warum Gott uns so liebt. Ja, auch als Vater oder auch als Mutter wärst du bereit, dein Leben für dein Kind zu opfern. Das macht Gott auch. Deshalb nimmt er auch dieses Beispiel und hat das auch so getan. Aber trotzdem ist diese Liebe viel tiefer und komplett anders. Wir werden am Ende der Predigt, habe ich ein Lied mitgebracht, das heißt im Englischen eigentlich Reckless Love. Wenn ihr das kennt. Man kann das übersetzen, also Love ist Liebe und Reckless ist so, die übersetzen das hier mit, lass mal gucken, überwältigt, gewagte Liebe. Wenn ich aber mal in den Duden reinschaue und es übersetze, also im Wörterbuch reinschaue, fällt mir auf, dass Reckless eigentlich auch noch 4 weitere andere Übersetzungen hat. Rücksichtslos, also eine rücksichtslose Liebe. Eine unbekümmerte Liebe, eine waghalsige Liebe und eine unbesonnene Liebe. In dem Lied wird so ein bisschen das, was Gott für uns getan hat, beschrieben. Dass er uns hinterherläuft, mit diesen 99 Schafen zurücklässt, dem einen hinterherläuft. Dass er jeden Berg erklimmt, nur um bei uns zu sein. Also Gott hat richtig was zu tun, um in Beziehung mit uns zu treten. Oft denken wir, dass Sünde zwischen uns steht, zwischen Gott und uns, oder? Für die Welt, ja. Eigentlich noch nicht mal für die Welt, mal ganz krass gesagt, weil das Thema Sünde ist eigentlich vom Tisch. Weil Jesus hat für die Sünde bezahlt, der Welt. Es geht jetzt nur noch, bin ich in Beziehung, sage ich ja zu Gott oder nein. Wir können sündigen, darum geht es auch gar nicht. Und sündigen hat auch immer eine Konsequenz für uns im Leben. Aber wenn ich jetzt als Christ vor euch stehe, müsst ihr jetzt überlegen, habe ich heute Morgen gesündigt? Bestimmt. Manchmal weiß man es ja gar nicht, was man so sagt und was man denkt. Und plötzlich hast du Dinge gesagt, getan oder gemacht, auch Nachrichten lesen und den Nachrichten mehr glauben, als was in der Bibel steht, was Gott uns gegeben hat in der Bibel. Das ist auch Sünde. Und die größte Sünde, die wir eigentlich haben im Leben, also wir können nicht mehr sündigen als Christen vor Gott. Nicht mehr sündigen. Aber das Größte, was unsere Beziehung zu Gott schadet, ist noch nicht immer Sünde, sondern es ist Angst. Angst zu haben, Menschenfurcht zu haben, Angst vor anderen Menschen zu haben, Angst, meinen Stand einzunehmen, zu sagen, wer ich bin. Ja, ich bin Christ. Wer sagt das gerne? Dachte ich mir, ich auch nicht. Obwohl ich öfters auf der Straße und in irgendwelchen Viertel unterwegs bin und so Sachen. Trotzdem ist es jedes Mal eine Überwindung. Das kostet mich alles. das zu offenbaren. Das ist nicht einfach. Jesus sagt, nie ist es einfach. Nimm dein Kreuz auf mich und folge mir nach. Bedeutet Arbeit. Nicht Arbeit, um erlöst zu werden, sondern Arbeit, um zu wachsen in ihm. Weil ich jedes Mal über mich oder über meinen Schatten springen muss. Und wenn wir Angst haben, auch wenn wir sündigen, ist Gott da bei uns oder nicht? Laut. Sehr gut. Kann ich heimgehen? Nein. Gott ist immer bei uns in der Dunkelheit. Oft, wenn wir Dinge tun, die falsch waren und wissen das dann nachhinein, da stehen wir dann und denken so, oh Mist, und schämen uns. Das ist der Feind, der sofort kommt und sagt, na, hast du wieder einmal nicht geschafft, hä? Du willst dich Christ nennen? Das ist quasi die Scham, die plötzlich hochkommt. Wir genieren uns vor Gott. Und dann stellen wir uns vor, also mir geht es dann oft so, hier steht Gott und ich kann nicht zu ihm gucken, innerlich gesehen. Dabei ist er, egal was ich tue, steht neben mir. Er ist in dem dunkelsten Moment meines Lebens ist er bei mir. Und er läuft mir hinterher. Und er will uns begegnen in diesem Punkt der, ich sage einfach mal Sünde, in dem Punkt der Angst, in dem Punkt, was auch immer das ist, was uns trennt von ihm. Dinge, die wir mehr lieben als ihn. Es ist oft manchmal, dass wir unsere Kronen vor Gott legen müssen. Kennt ihr das? In der Offenbarung, wo die Engel singen und die 21 Könige ihre Kronen vor Gott ablegen. Diese Könige symbolisieren auch uns, uns Heilige. Wir müssen oft die Dinge, die uns am Herzen liegen, Gott vor die Füße legen. Diese Krone abnehmen. Der sagt nicht, dass er uns abgeben, wegnehmen will, aber sie hinlegen. Meine Krone ist zum Beispiel auf meinem Motorrad. Ich bin da stolz drauf, ich bin froh, das zu haben. Aber ich habe letztes Jahr zu ihm gesagt, wenn dieses Ding, das Motorrad, zwischen dir und mir steht oder zwischen dem Dienst, den ich für dich tun will, und dir steht, dann verkaufe ich sie. Und nimm das Geld und nutze es für den Dienst. Wenn du das willst, ist es in Ordnung von mir. Diese Krone abzulegen. Bis jetzt hat er noch nicht gesagt, mach's. Bitte. Nett. Nein, aber diese Bereitschaft zu sein, das tut weh. Aber bereit zu sein, die Dinge, die wir wertschätzen, auch unsere Kinder, unser Partner, unsere Arbeit, die Dinge, wo wir uns selbst gut fühlen, kennen wir doch alle, oder? Wir haben Dinge, wo wir gut sind und wo die Leute sagen, ey, das hast du heute echt gut gemacht, vielen Dank. Das tat wieder gut. Ja, das tut gut. Lob ist auch wichtig. Aber zu sagen, danke Jesus, dass du mich befähigt hast, hier zu dienen. Diese Kronen niederzulegen. Wir können in unserem Leben auch nicht sagen, dass wir auf Gott warten, oder? Warten wir auf Gott? Warten wir auf den Vater im Himmel? Ja, wir warten auf Jesus' Rückkehr, dass er wieder in diese Welt kommt, diese Wolke zu reiten. Ich habe das neulich erstmal wieder gegoogelt und mir Bilder angeschaut, wie sich Leute das künstlerisch vorgestellt haben. Aber wir können nicht sagen, dass wir warten auf ihn, weil er ist immer da. Egal, wo wir sind. Paulus, wie er im Gefängnis saß und anfängt, Lobpreis zu machen. Und die Mauern stürzen ein. Ich kann euch nur empfehlen, wenn es soweit kommen sollte, was ich nicht hoffe, wo ich auch dafür bete, wenn mal jemand in Quarantäne müsste jetzt, fangt an, Lobpreis zu machen, dass diese Wände rundherum einstürzen. In der Dunkelheit ist Gott mit euch. Er liebt euch über alles. Nämlich, wie sieht Gott uns? Wenn ihr vielleicht das auch überlegt, okay, Gott ist bei uns, aber wie nimmt er mich wahr? Ich wette, dass wir alle ein total falsches Bild von uns selbst haben, wie Gott uns sieht. Reine Spekulation, aber wie er es uns also wirklich sieht, können wir es nicht 100% sagen. Obwohl, wenn ich die Bibel lese und da drin sehe, zum Beispiel, ihr Heiligen, ich bin heilig. Wenn ich andere, der Thomas hat zum Beispiel so eine Liste mit 50 Bibelversen, die in der Ich-Form umgeschrieben worden sind. Da heißt es, ein Wohlgeruch Gottes sein. Das ist das Brandopfer. Ich bin ja auch an Jesus das Opfer geworden und durch Jesus, der in mir lebt, durch den Heiligen Geist, bin ich mit zu dem geworden. Und Jesus hat ja sich eingetauscht mit mir. Und somit ist das Brandopfer auch ich. Und somit bin ich ein Wohlgeruch Gottes. Wenn man mal so sieht, was Gott über uns denkt und wie auch andere über andere Menschen denkt. Wenn ich über meinen, keine Ahnung, Arbeitskollege, Nachbar, Freund oder auch manchmal über meine Frau. Ach, schon wieder. Und nur mal so als Beispiel, wenn du so manche Dinge denkst über Leute, so ein kleiner Gedanke, wo du innerlich stöhnst. Gott stöhnt niemals über diese Person. Gott stöhnt niemals über dich. Gott will uns frei machen von dem alles. Gott möchte, dass wir ihm voll einladen in diesen Dingen im Leben. Dass wir in dem Punkt, in der Dunkelheit, jeder hat so sein eigenes Ding, wo er drin hadert, wo er nicht frei wird, sage ich jetzt mal, was ihn hemmt oder wie auch immer. Und Gott sitzt neben dir und er lächelt dir zu. Der umgibt dich mit Licht. Und du hast die Augen noch zu. Es wird Zeit, ihm zu vertrauen, dass du die Augen aufmachen kannst. Gott will sich um dich kümmern. Er will dich bei ihm haben. Er möchte, dass du den Geschmack der Freude über dich und über ihn und über die Welt kennenlernst. Er möchte, dass du das schmeckst. Wer isst gerne? Wer trinkt mal gerne ein Weinchen oder ein Bierchen? Das ist doch alles Geschmack, oder? Vieles machen wir einfach so, gell? Aber oft ist so Dinge, oder so ein guter Whisky, der gut hier wie so ein Stück Torf riecht und schmeckt, und du trinkst den und genießt den, denkst so, oh, herrlich. Aber das ist nichts dazu, wie wenn du den Geschmack kennenlernst, den Gott über dich hat. Über diesen Wohlgeruch, den er über dich hat. Und glaub mir, es gibt auch viele, die sagen, ah ja, es ist ganz, ganz einfach und du bist ja erlöst und du hast ja alles ist befreit und alles ist für dich da und alle Versorgung im Himmel ist alles für dich. Ja, das stimmt. Es ist vorbereitet. Aber glaub mir, der Weg dorthin ist, Xavier Du würde manchmal sagen, steinig und schwer. Warum? Weil er uns was kostet. Niederzulegen, diese Krone, und das ist Arbeit für uns, selbst zu erkennen, im Punkt Mist, hier habe ich ein Problem. Hier bin ich nicht meine selber Herr mehr oder hier ist Gott nicht Herr in meinem Leben. Und diese Punkte tun weh. Und da kommt Scham hoch, weil der Teufel da wieder reindrückt, Salz in die Wunde streut. Und dann wird es Zeit auch, dass wir darüber weinen und Tränen vergießen. Dass wir diesen Schmerz mit Gott teilen. Dass wir da reingehen und langsam Stück für Stück dran arbeiten. Nämlich das Kostbare daran ist, wir wachsen dadurch, weil Gott sammelt diese Tränen. Spricht er in der Bibel davon, oder? Er sammelt die Tränen in einem kostbaren Gefäß. Und diese Tränen ist eine greifbare Essenz der zerbrochenen Herzen. Deines zerbrochenen Herzens. Und er nutzt das, damit du später erkennst, die Schönheit, die in dir liegt, die Schönheit, diese gesammelten Tränen im Gefäß zu haben, damit er damit wieder was Neues begießen kann. Den Keim, den neuen Samen, den er reinlegt, wo das Zerbrochene war, damit was Gutes wieder wachsen kann, nutzt er und begießt diesen kleinen Keim. Und es fängt dann an, wieder wunderbar zu wachsen. Überall, wo verdorrte Erde ist oder wo es abgebrannt war, sagen wir diese schlimmen Buschfeuer in Australien, die letztes Jahr waren, schrecklich. Aber eins ist schön, spätestens übernächstes Jahr fängt es dort an, wunderbar zu blühen. Wo was abgebrannt ist, entsteht was Neues. und es wird was Neues entstehen. Sobald Wasser dazukommt, Keime sind da, die Keime schützen sich auch. Deshalb nimmt Gott meine Sorgen und er sagt zu mir, Matt, all deine Angst und all deine Sorgen, die bedeuten mir was. Könnt ihr euch das vorstellen, dass jede Kleinigkeit, wo du dir Gedanken drum machst, dass es Gott was bedeutet? Ich habe letztes Jahr, die mich kennen, ich bin quasi halb out of order seit Herbst letzten Jahres. Bin mit Herzgeschichte, Herzprobleme, bin ich in die Uniklinik geliefert worden. Danach haben sie was am Fuß festgestellt, wo ich so einen Schuh tragen musste. Dann hatte ich mal ein bisschen Urlaub, dann haben sie hier die Hand operiert. Also immer wieder was Neues. Und glaubt mir, das ist nicht schön, vor allem mit dem Herz. Ich bin jetzt 41, da war ich noch 40. Also ich hatte in der Zeit zum Herbst und jetzt Geburtstag, das wollte ich damit mal sagen. Nein. Ich lag in der Klinik und mitten in der Nacht, ich habe Faye wach gemacht und habe gesagt, hier, irgendwas stimmt nicht. Fass mal meinen Puls. Er sagt, so, wo ist denn der? Meine ich, genau. Ach, da ist er. Der ist wieder weg. Also ich hatte so 2 Sekunden Aussetzer und immer total unregelmäßig. Mit einem Blutdruck messen lassen, dann aufgestanden, ich habe ein Blutdruckmedikament, das habe ich nochmal genommen, weil der Blutdruck hoch war. Wurde nicht besser. Und dann sagt Faye, was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt selbst dich als Patient hättest? Manche EKG schreiben, in die Klinik fahren. Ja, dann gehst du morgen zum Arzt. Meine ich, nee, das ist zu spät vielleicht. Wir rufen jetzt 112 angerufen. Auch noch ein ehemaliger Azubi von mir dran. Gell? Das ist ja blöd, wenn man alle kennt. Schick mir mal einen Rettungswagen vorbei. Irgendwas stimmt mit dem Herz nicht. Schlägt nicht richtig. Ein RTW kam. Ich habe mich da hinten reingelegt, bin schon rausgegangen, gesagt, die Kinder schlafen, dann lag dann da drin, der Kollege schreibt das EKG, hält mir das EKG hin, sagt, ich hole mal den Notarzt. Ich so, ja, mach das mal. Ein paar Auffälligkeiten drin gewesen, total unregelmäßig. Notarzt kam, okay, wir behandeln das mal auf ACS, akutes Koronarsyndrom, und fahre nicht in die Uni-Notaufnahme. Habe mich dorthin gefahren und dann fing es so langsam an. Kopfkino, Faye stand heulend neben dem RTW, ja. Was ist denn jetzt? Was hat er? Und ich lag in der Notaufnahme. Und ich habe es am Dienstag schon mal erzählt, Paar. Und so langsam merkte ich, wie Angst in mir hochkam. Und zwar nicht nur Angst, so, oh, ich bin unsicher, sondern Angst vor dem Tod. Wirkliche Angst. Und ich machte zuerst mit der Schwester so ein paar Späßchen und die gab mir dann auch gleich das WLAN-Code von der Uniklinik, weil ich ja ehemaliger Kollege aus der Uni auch bin, da habe ich ja auch mal gearbeitet. Und also das war eigentlich ganz easy. Aber die Angst kam mehr und mehr. Und jetzt liegst du alleine in diesem Raum, 4 Betten drin. Und plötzlich, und glaub mir, ich bin kein Mensch, der das oft sieht. Ich habe das erst jetzt 2-mal in meinem Leben erfahren. Stand in dem Raum ein riesengroßer Engel. Vor meinen geistigen Augen habe ich das gesehen. Für manche, hä? So ging es mir auch. Ich so, was ist das denn? Und der war furchterregend. Der hat ein riesen Schwert gehabt, der hat einen Helm aufgehabt. Und der sah nicht aus wie so dieser Babyengel, den ich mir irgendwo vorstelle, den man hier im Kick oder überall kaufen kann. Es war ein Vieh, wirklich, ich sag mal Vieh, weil ich nicht wusste, was das ist. Irgendwann guckte ich ihn an und sah, hab nur eine Frage gehabt. Bist du für mich oder bist du gegen mich? Mehr habe ich nicht gesagt. Dann nimmt das Schwert, steckt es auf den Boden und geht auf ein Knie. Und kniet neben meinem Bett. Dann wusste ich sofort, okay, du kommst von meinem Papa, um hier mich zu beschützen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und dann nehme ich wahr, dass in dem Raum auf einer Ecke ein Platz war, wo es komplett dunkel war. Ich konnte nicht erkennen, was da ist, aber es war richtig, Finsternis war da. Aber der restliche Raum war komplett erhellt durch diesen Engel dann. Als ich auf Station verlegt wurde, stand er wieder im Eingangsbereich der Tür. Der hat mit mir nicht gesprochen, der hat nichts gemacht. Der stand nur da. Und danach habe ich ihn irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Und glaub mir, das war für mich erstmal komisch, weil ich habe das noch nie groß wahrgenommen. Ich habe das einmal beim Beten, habe ich sowas in der Art Ähnliches wahrgenommen, dass ich sowas gesehen habe. Aber es war ein einziges Mal. Und da war das wieder. Und ich wusste plötzlich, ich brauche mir keine Sorgen machen. Brauche ich nicht. Wir hatten dann auch viele hier, die das mitgekriegt haben, die in der WhatsApp-Gruppe vom Fehmir sind, die dann gebetet haben. Es kam Ruhe, Frieden. Und auch erst durch diese Gebete, vielleicht ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig tragen, wurde diese Angst Stück für Stück genommen. Die war nicht sofort weg. Aber ich war 2 Nächte alleine oder 2 Tage alleine im Zimmer, dann kam noch so ein älterer Kerl und der ist wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen und haben uns ein bisschen unterhalten. Nee, der ist nicht zum Glauben gekommen, leider. Aber dann merkte ich, dass Gott da ist, dass er mich bewahrt und beschützt. Und deshalb nennt uns Gott auch heilig. Und glaub mir, das ist der Status. Wir können nicht heiliger werden. Wir versuchen immer heiliger zu werden. Also wir können nicht heiliger werden, als Jesus uns seine Heiligkeit gibt. Wir können nicht heiliger werden wie Jesus. Was wir aber damit meinen können, ist durch heilig, dass wir quasi in unserem Leben, unsere Lebensart heiliger wird. Nicht der Stand. Ein König ist König. Ein König kann auch Scheiße bauen, oder? Ja. Trotzdem ist er König. Seine Handlungsweise ist vielleicht nicht die des eines Königs. Aber er ist König. Das ist der Stand. Also das Tun von uns kann heiliger werden. Und glaubt mir, es wird heiliger, sobald wir erkennen, wo wir zerbrochen sind. Weil durch diese Zerbrochenheit, durch dieses Aufsammeln der Tränen, fängt Gott an, uns wachsen zu lassen. Durch diesen Schmerz, den wir durchmachen. Und es ist kein fremder Schmerz für Jesus. Weil er hat ihn mitgetragen. Und wenn ihr zweifelt in eurer Notsituation, wer saß an einem Stein gelehnt im Garten Gethsemane, hat Blut geschwitzt und hat gefleht, dass das vorbeigeht an ihm, an ihm rumgeht? Wer? Jesus. Der Sohn Gottes selbst saß an diesem Stein und hat gesagt, nein, ich will es eigentlich nicht. Ich will es nicht. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er hat das Größte vollbracht für dich und mich, was er jemals tun konnte. Weil er uns so sehr liebt. Trotzdem hat er mal gezweifelt. Das ist die menschliche Seite. Deshalb versteht er uns. Deshalb dürfen wir das. Und wir dürfen das auch zulassen. Aber wir müssen oder wir sollten Gott einladen in diesen Zweifel. Herr, hilf mir in meinem Zweifel. Zeig mir, was ich beten soll. Zeig mir, für wen ich beten soll. Zeig mir, was dran ist. Damit wir Gott eine Chance geben können, zu sagen, hör mal zu, Matt, du hast in deinem Leben die Punkte, an denen möchte ich arbeiten. Bet mal dafür. Und dann nehmen wir es die Punkte. Vielleicht sagt er einfach, bet doch mal für Vergebung. Zum Beispiel. Das ist okay. Dass du Vergebung in deinem Leben mehr kennenlernst. Dann fängst du an und betest für Vergebung mehr und mehr in deinem Leben, dass du das mehr und mehr verstehst und kennenlernst. Und plötzlich erkennst du irgendwann in deinem Leben Punkte, wo du Leuten nicht vergeben konntest oder denen, die dir noch vergeben sollten, nicht, dass du irgendwie besser vor Gott stehst, sondern dass in dieser Welt, dass deine Seele, nicht der Geist, dass deine Seele freier wird, dass du auf dieser Welt freier wirst. Weil du merkst plötzlich, das ist ein dunkler Fleck irgendwo auf der Karte, der eigentlich dafür sorgt, dass ich vielleicht Angst habe, jemand anders zu sagen, ich bin Christ. Im Unterbewusstsein. Kann sein, muss nicht sein. Deshalb lasst euch von Gott zeigen, für was ihr beten sollt. Lasst dich darauf ein, dass Gott dir zeigt, wer du bist. Nämlich, du bist wertvoll, du bist kostbar, du bist 100% geliebt und 100% angenommen. Und wenn ihr das nicht spürt innerlich, meine Hausaufgabe für euch, morgen früh, ihr steht auf, das ist nämlich für mich der schrecklichste Moment im Leben, morgens früh aufstehen, ins Bad, Spiegel. Morgen. Und dann stellst du dich hin und sagst, du bist gut, du bist geliebt, du bist wertvoll, und du bist 100% von Gott angenommen. Mach das mal einen Monat lang. Und es gibt einen Tag irgendwann, dann fängst du an, boah, ich fühle mich nicht danach. Was ein Schwachsinn. Und dann stellst du dich trotzdem hin. du bist gut, du bist geliebt, du bist 100% angenommen, Gott liebt dich über alles. Toll, ich fühl's aber nicht. Irgendwann sagt das in euer Unterbewusstsein. Und das ist, was die Bibel, das ist nur eine Aussage, was die Bibel sagt. Dass wir gut sind, dass wir angenommen sind. Wir sind gut durch Jesus. Wir dürfen das ruhig sagen. Jesus gibt uns das weiter. Und lass dich wirklich darauf ein, dass was Gott sagt, dass er recht hat. Dass ihr gut, wertvoll, geliebt und 100% angenommen seid. Gott hat damit recht, oder? Es steht in der Bibel. Er hat recht damit. Das war's eigentlich schon. Danke.